Herzlich willkommen bei Law aufs Ohr. Aktuell, kritisch, auf den Punkt. In diesem Podcast befragt Gastgeber Martin Hinze Expertinnen und Experten aus der Welt von Recht und Gesetz zu brandaktuellen Themen.
Ja, alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei, deswegen ganz herzlich willkommen zu unserer dritten und leider auch schon letzten Folge der Christmas Edition von Law aufs Ohr. In dieser besonderen Jahreszeit richten wir den Blick auf Themen, die jenseits von Deals, Verfahren oder komplexen Verhandlungen liegen. Themen, die unser gesellschaftliches Miteinander prägen, Verantwortung, Engagement und die Frage, welchen Beitrag wir als Kanzlei zum Gemeinwohl leisten können. Gerade jetzt in der Adventszeit stehen Solidarität, Zusammenhalt und das Teilen von Ressourcen im Vordergrund. Deshalb sprechen wir in dieser Reihe mit Menschen, die wir im Rahmen unseres Pro Bono-Programms begleiten dürfen. Und mit Kolleginnen und Kollegen aus unserem Haus, die dieses Engagement ermöglichen. Heute freue ich mich ganz besonders auf unsere Gäste. Zum einen Katharina König. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Werner-Felber-Institut mit einem Forschungsschwerpunkt auf nutzerfreundlicher Architektur und baulicher Suizidprävention. Und zum anderen Rita Fromm, Anwältin bei Taylor Wessing und Mitglied der Practice Area Technology, Media und Telekoms, die das Institut im Rahmen unserer Pro Bono-Arbeit berät. Ja, schön, dass ihr beide da seid. Herzlich willkommen bei Law aufs Ohr.
Hallo.
Hallo.
Genau, wir starten mal mit der Vorstellung von dir, Katharina. Genau, bevor wir inhaltlich einsteigen, stell dich doch einmal kurz vor und welche Aufgaben hast du denn am Werner-Felber-Institut?
Ja, ich bin seit 2018 in der baulichen Suizidprävention und ich betreue am Werner-Felber-Institut verschiedene Datenbanken. Und komme ursprünglich aus der Innenarchitektur, habe dann in der Psychologie promoviert, also auch in etwas einen Umweg genommen, sage ich mal so, zu dem Thema, wo ich jetzt heute bin.
Das klingt spannend. Also es Kombi aus Innenarchitektur und Psychologie in deiner wissenschaftlichen Arbeit. Wie kamst du zu dieser eher ungewöhnlichen Verbindung?
Ich hatte bei der Innenarchitektur immer das Gefühl, dass mir ein bisschen was fehlt. Also dieses nur schön machen, das war mir ein bisschen wenig. Und dann bin ich über die Nutzerfreundlichkeit erst bei älteren Menschen gelandet und dann über eine Ausschreibung zum Werner-Felber-Institut gekommen und finde es eine sehr spannende Gruppe, diese Suizidprävention, weil es eben auch ein Klientel ist, gerade vor allen Dingen Menschen in psychiatrischen Kliniken, die nicht so eine große Lobby haben und für die einfach zu gucken und einzustehen und was brauchen die und wie können wir mit unserer Umweltgestaltung denen einfach entgegenkommen. Das finde ich sehr interessant und finde auch toll, dass es wissenschaftlich einfach so gut belegt ist, dass wir viel machen können.
Die Frage mal andersrum gedreht, wäre es denn auch andersrum denkbar gewesen? Also erst Psychologie und dann dieser Connect zur Innenarchitektur?
Theoretisch ist das möglich. Es gibt auch Leute, die in Architektur, Psychologie, so nennen wir das Fachgebiet, arbeiten. Die kommen dann aber selten, dass sie sich nochmal professionell mit der Architektur auseinandersetzen, sondern die haben dann Psychologie studiert und machen Architektur quasi so ein bisschen, lesen sie sich ein, aber dass die tatsächlich beides studiert haben, ist relativ selten. Und ich finde den Weg eigentlich ganz gut. Aber theoretisch geht es auch andersrum.
Okay, super, vielen Dank. Ja, liebe Rita, auch an dich nochmal herzlich willkommen. Stell dich doch auch mal bitte kurz vor, was ist denn so dein Schwerpunkt bei unserer Kanzlei Taylor Wessing und wie bist du denn zur Pro Bono-Arbeit gekommen?
Ja, ich bin Rita. Ich bin seit 5 Jahren Anwältin bei Taylor Wessing im Bereich Datenschutz, IT-Sicherheit. Eigentlich alles, alle Digitalthemen decke ich ab. Und zur Pro Bono-Arbeit bin ich gekommen, weil mich das einfach persönlich interessiert. Ja, gibt ja viele Leute, die irgendwie sagen, sie studieren Jura, weil sie was Gutes machen wollen. Deswegen freue ich mich, dass wir ein Pro Bono-Programm haben.
Und welche Datenschutz- oder technologiebezogenen Themen beschäftigen dich bei der Beratung des Werner-Felber-Instituts beziehungsweise bei der Beratung von Katharina?
Ja, also dazu erstmal, dass es dieses Gebiet überhaupt gibt oder was du machst, Katharina, das war echt so ein, wow. Also ich wusste gar nicht, dass das gibt. Das fand ich total interessant auf jeden Fall. Und eigentlich ist ja unsere Zusammenarbeit schon, es ist Datenschutz und es geht darum, wie man eben Daten, also eigentlich kann Katharina das besser erklären, aber wie man Daten zu Orten, die gemehrt zu Suizidversuchen genutzt werden, zusammenführen und auswerten kann, eben um bauliche Suizidprävention zu betreiben. Ich fühle mich so, als würde ich hier so ein bisschen Mansplaining machen. Deswegen, also kann ich mir vielleicht nicht du das besser. Da bin ich gar kein Mann.
Aber nee, das ist schon ziemlich gut erklärt. Also wir sammeln Daten zu Suiziden und Suizidversuchen und gucken, wo sind die eigentlich passiert, weil wir wissenschaftlich nachweisen können, dass das eine der effektivsten Präventionsmaßnahmen ist, wenn wir die Zugänge zu diesen sogenannten Hochrisikoorten einschränken. Und deshalb müssen wir erstmal wissen, wo sind die überhaupt, weil das sammelt niemand in Deutschland. Niemand erhebt Daten dazu. Und wir haben eben gesagt, in Sachsen, wir wollen das gerne machen. Das ist gefördert worden damals vom Land Sachsen. Im Moment wird es auch wieder bis Ende des Jahres noch gefördert. Und da gucken wir eben ganz kontinuierlich, welche Daten gibt es dazu und wo finden die statt. Und die Daten sind so schwierig oder deshalb brauchen wir diesen Datenschutz so sehr, weil wir diese Orte auf gar keinen Fall preisgeben dürfen. Vielleicht habt ihr schon mal was vom Werther-Effekt gehört. Das ist der Effekt, wenn man weiß, dass an einem bestimmten Ort ein Suizid stattgefunden hat und vor allem wie er stattgefunden hat, dann kann es vermehrt zu Suiziden kommen. Deshalb muss man ganz vorsichtig sein damit, an wen solche Informationen rausgehen. Und wir brauchten die Daten eben von Behörden oder von anderen Akteuren. Und die geben natürlich nicht einfach ihre Daten raus, ohne sicherzustellen, dass das total auf soliden Füßen steht und dass die Daten einfach sehr sauber behandelt werden. Und da war es ganz toll, einfach beraten zu werden und so einen tollen Kooperationsvertrag zu haben, wo man einfach sieht, die Leute haben sich damit beschäftigt, die haben ein genaues Konzept, die wissen, was sie mit den Daten machen. Das schafft einfach ein Grundvertrauen, wo die Leute dann viel eher bereit sind, an so einem Projekt mitzuarbeiten.
Mhm. Klar, das leuchtet ein. Jetzt haben wir so ein bisschen den zweiten Schritt, glaube ich, vor dem ersten gemacht. Katharina, vielleicht stellst du noch mal ganz kurz das Werner-Felber-Institut so grundsätzlich vor, was ihr macht und woran ihr forscht. Ich meine, du hast es ja jetzt schon ein bisschen erwähnt, aber vielleicht nochmal so grundsätzlich zwei Sätze, weil ehrlicherweise, ich kannte es vorher auch nicht.
Ja, wir sind auch kein sehr großes Institut, aber wir sind eins der wenigen Institute, die sich wissenschaftlich mit dem Thema Suizid in Deutschland beschäftigen. Und wir haben zwei Hauptprojekte, würde ich sagen. Das eine Projekt oder drei Hauptprojekte. Das eine ist eben die Erhebung von den Hotspots in Sachsen, was im Moment gefördert wird. Dann fördert das Land Sachsen gerade auch noch Hey Life. Das ist ein Programm, wo wir in Schulen gehen und mit Kindern dazu diesem Thema arbeiten und eben gucken, wie gehen die mit Herausforderungen um? Wie können wir denen erklären, wenn zum Beispiel die Freundin sagt, sag auf gar keinen Fall, dass es mir nicht gut geht. Du musst es für dich behalten. Und wir arbeiten eben mit denen, wie man das besser auflösen kann. Und ganz wichtig, dieses Programm ist auch wieder wissenschaftlich begleitet, weil das eben immer unser Fokus bleibt bei allem. Und das dritte Hauptprojekt ist eine Klinik-Suizid-Datenbank, weil wir sagen, die Datenbasis in Deutschland ist eben viel zu schlecht. Und um Klinik-Suizide zu vermeiden, weil wir da eine Hochrisikogruppe haben, müssen wir dazu Daten erheben. Das heißt, wir sind ein Institut, was ein eingetragener Verein ist, was wenig finanzielle Mittel hat und was immer wieder über Forschungsprojekte versucht, Mittel zu generieren, um eben im Bereich Suizidprävention tätig zu sein.
Sehr gut. Genau, du hast ja schon die Datenbank erwähnt. Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Sind das wirklich also digitale Datenbanken oder stehen da irgendwo Aktenwände bei euch, wo sowas abgelegt wird?
Nee, tatsächlich sind das digitale Datenbanken und wir bekommen die Daten für die Klinik-Suizid-Datenbanken, geben die Kliniken das selber über einen Online-Fragebogen ein, die ich dann einmal im Jahr auswerte, den Kliniken wieder zurückspiele, damit sie auch Informationen haben, wie sie wieder Suizide vermeiden können. Und die Hotspot-Datenbank kann man sich so vorstellen, da arbeiten wir jetzt dran, gerade mit einer anderen Agentur, um einfach die Datenbasis noch sauberer hinzukriegen, weil wir die danach wieder über MySQL übertragen müssen in ein GIS-Programm, damit wir es räumlich darstellen können. Das ist noch mal ein bisschen komplexer, aber genau, es ist eine digitale Datenbank.
Okay.
Das sieht ein bisschen aus wie eine Landkarte.
Genau, Ende sieht es aus wie eine Landkarte.
Mhm. Ah ja, okay, spannend. Was sind das so für Fragestellungen und Herausforderungen, die da bei eurer Arbeit im Mittelpunkt stehen? Und wo sind vielleicht die größten Forschungs- oder auch Handlungsbedarfe?
Also das Thema habe ich ja eben schon mal angesprochen, dass uns ganz viel Daten fehlen. Also zu Suizidversuchen gibt es eigentlich gar keine Daten. Zu Suiziden gibt es Statistiken, wo aber wesentliche Informationen fehlen. Deshalb machen wir zum Beispiel die Klinik-Suizid-Datenbank, weil wir sagen, es reicht nicht zu wissen, welches Alter, welches Geschlecht hat die Person gehabt, wo ist sie gestorben, sondern wir müssen wissen, was waren zum Beispiel die Motive oder gab es bestimmte Ereignisse in den letzten Tagen, die möglicherweise Trigger waren, wo wir aufpassen können oder in welchen Räumlichkeiten passiert ist. Das sind Sachen, da haben wir sonst gar keine Daten zu, wenn wir nicht eben diese Datenbanken selber erstellen. Oder das Hotspot-Register, was ich eben angesprochen habe, wo es ja hauptsächlich hier in der Pro-Bono-Beratung drum ging. Das ist einfach, es gibt keine Daten und wir müssen da richtig kämpfen. Und auch Suizidversuche, die kriegen wir zum Teil über Rettungsleitstellen, aber die werden gar nicht erhoben in Deutschland. Es gibt jetzt ein BMG-Projekt, wo das Robert-Koch-Institut versucht, Suizidversuche zu erheben. Aber auch da ist nicht klar, was ist eigentlich auch die beste Datenquelle dafür.
Das überrascht mich jetzt schon ein bisschen, muss ich sagen, dass es auch zu Suizidversuchen die Datenlage da so schlecht ist. Also so im Behördenland Deutschland hätte ich das jetzt ehrlich gesagt nicht vermutet, sondern gedacht, das wird, natürlich wird das zentral erhoben und vielleicht noch in irgendeinem Aktenschrank, aber es gibt es einfach nicht, richtig?
Nee, es gibt es einfach nicht, genau, ja.
Erstaunlich, ja.
Und gerade Suizidversuchsdaten sind für uns total wichtig, weil die sehr viel häufiger vorkommen als Suizide. Also man spricht je nach Studie zwischen 10 und 50 Mal häufiger als ein Suizid. Und das heißt, dass Suizidversuche uns natürlich einen Trend total gut anzeigen können, während Suizide relativ gesehen seltene Ereignisse sind. Und dadurch muss man immer sehr langfristig gucken in der Forschung, weil die Zahlen sich eben sehr langsam verändern. Und bei Suizidversuchen sieht man einen Trend sehr viel schneller. Deshalb sind das für uns besonders interessante Zahlen.
Ja, ja. Nochmal ganz kurz den Schwenk rüber zu der Verbindung Suizidprävention und Architektur. Welche Maßnahmen können denn so dabei helfen, eben zur Suizidprävention beizutragen und Räume vielleicht nutzerfreundlicher und sicherer zu gestalten?
Es gibt so zwei große Bereiche, sage ich immer. Das eine ist, dass wir restriktiv arbeiten. Das ist zum Beispiel, dass wir gucken, dass keine Haken da sind, wo man einen Strick befestigen kann, dass man nicht aus großen Höhen runterspringen kann. Das sind so die restriktiven Sachen. Und was ich immer betone, was mindestens genauso wichtig ist, den Stress der Patienten zu senken, weil Suizid ein multifaktorielles Ereignis ist. Das ist nicht der eine Grund, wenn man sagt zum Beispiel, der hat sich suizidiert, weil seine Freundin Schluss gemacht hat. Nein, sonst müssten sich ja alle Personen, wenn der Freund Schluss macht, suizidieren. Sondern es ist multifaktoriell. Es kommen ganz viele Sachen immer obendrauf. Und wenn zum Beispiel Menschen in der Psychiatrie sind und die Räumlichkeiten nicht so gestaltet sind, dass sie entspannen, sondern dass sie eher Stress produzieren, weil es zum Beispiel sehr laut ist, weil es sehr eng ist, weil es atmosphärisch nicht wertschätzend gestaltet ist, dann steigt der Stress und somit die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Suizid kommt. Deshalb ist eine atmosphärische Gestaltung mindestens genauso wichtig. Zumal ja nicht alle Menschen, die in der Psychiatrie sind, suizidal sind. Wir sprechen da von etwa 10%. Und die atmosphärische Gestaltung kommt natürlich allen entgegen und nicht nur den Menschen, die suizidal sind.
Ja, also eine ganze Reihe von Faktoren, die da reinspielen. Ja. Man kann nicht einfach nur irgendwas zumauern oder zunageln und dann ist es erledigt.
Okay, nee, verstanden. Damit setze ich vor allen Dingen einen neuen Hinweisreiz. Ich sage der Person, du bist nicht normal, wir müssen dich schützen. Anstattdessen sollte ich der Person lieber sagen, du bist wertvoll, wir wollen dir etwas Gutes tun, damit du heilen kannst. Und das können wir mit Architektur.
Nochmal eine kleine Frage zu deiner vielleicht auch persönlichen Motivation, dich da zu engagieren. Gab es da vielleicht so einen Erweckungsmoment, einen Moment, in dem dir besonders gegenwärtig wurde, wie wichtig das ist mit dieser baulichen Suizidprävention?
Na, ich habe eine Zeit lang in der Mode gearbeitet und ich muss sagen, dieses schnelllebige 3 Monate an einer Modeshow sitzen und Sachen vorbereiten und dann zu merken, es geht irgendwie nur drum, ob die Wand hellgrau oder mittelgrau gestrichen ist. Das ist einfach sehr anstrengend für mich gewesen. Und auch der Umgang untereinander mit Dienstleistern, den fand ich schwierig. Und da habe ich gemerkt, oh, ich will eigentlich in einem anderen Bereich arbeiten, wo ich das Gefühl habe, ich kann was bewegen und ich kann meinen besonderen Lebensweg auch einbringen. Und das fand ich sehr eindrücklich. Und ich finde eigentlich jeden Besuch in der Klinik eindrücklich, wenn man mit den Leuten spricht und denen zum Beispiel Sachen vorschlägt oder sagt, so wie ihr das gerade hier gestaltet habt, heißt das das und das. Und das ist denen oft gar nicht klar, wie ihre Räume eigentlich im Moment gestaltet sind und was da für ein Potenzial drin steckt. Und wenn man dann so merkt, dass bei denen der Groschen fällt und die so eine Lust haben, das anders zu machen, dann finde ich, hat man total viel erreicht.
Toll, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast es ja gerade schon angesprochen, hat sich denn so dein alltäglicher Blick auf die Dinge und auf die Architektur vielleicht durch diese Arbeit auch so ein bisschen verändert? Also blickst du anders auf Räume oder bauliche Situationen?
Ja, ich muss sagen, gerade dieses Hotspot-Projekt ist natürlich, man kann nicht mehr so gut unter Brücken herfahren oder an bestimmten Orten, weil man immer sofort überall Hotspots sieht und denkt, das muss doch anders gesichert werden. Aber ich versuche schon so einen normalen Blick auf die Dinge noch. Und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich etwas sehe, was gut gestaltet ist. Also ich versuche auch, das nicht nur auf das Negative zu lenken und zu denken, oh Gott, hier ist wieder... Mein Gott, wer hat sich das ausgedacht? Sondern auch zu gucken und zu sagen, hier ist ein super Beispiel, guckt euch an, genau so können wir es machen.
Ja, ja, bestimmt ein wichtiger Punkt. Genau, kommen wir nochmal zu dem Punkt, ja, eure Zusammenarbeit. Rita, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie das überhaupt angefangen hat. Wie habt ihr euch denn sozusagen kennengelernt und wie kam diese Zusammenarbeit zustande?
Ja, wir haben uns über ein Pro Bono-Portal kennengelernt, genau. Da war das Projekt beschrieben. Genau, ich fand das total spannend und dann habe ich mich darauf beworben sozusagen, dass ich da unterstützen kann. Und so haben wir uns kennengelernt. Man muss dazu sagen, genau, es gab auch noch so einen arbeitsrechtlichen Teil, da hat auch ein Kollege von TW geholfen, genau. Und Katharina und ich haben bei dem Datenschutzteil zusammengearbeitet.
Was war da so der erste Kontaktpunkt? Einfach eine E-Mail zunächst oder habt ihr direkt den Hörer in die Hand genommen?
Wisst ihr das noch? Ja, gemailt haben wir, glaube ich. Dann aber relativ schnell telefoniert, weil ich eher ein Freund des persönlichen Austauschs bin. Genau.
Sehr gut. Ja, was denkt ihr vielleicht beide? Muss es denn fachlich und persönlich gut passen, um im Rahmen einer Pro-Bono-Tätigkeit gut zusammenzuarbeiten zu können? Und ja, wie wichtig ist euch beiden das Gefühl, so gemeinsam können wir was erreichen? Ist das eher so ein Nice-to-have oder ist das eine ganz grundlegende Sache, die stimmen muss?
Ich glaube, also von meiner Perspektive, ich finde dich sehr nett, Katharina, aber ich glaube, es ist tatsächlich wie in jedem Mandat. Ich glaube, das Wichtigste ist Vertrauen. Also egal, ob das jetzt pro bono ist oder nicht.
Also
ich glaube, das ist das Wichtigste.
Ich fand es total toll, weil ich das Gefühl habe, ich werde verstanden in meiner Thematik und ich werde abgeholt. Und ich sag mal, das ist das erste Mal, dass ich Datenschutz als was Positives erlebt habe. Das hört sich jetzt so,
das hört sich so blöd an.
Aber das war so... Ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, dass jemand sagt, okay, was ist dein Ziel, was möchtest du erreichen und wir kriegen das hin. Und sonst kriege ich bei Datenschutz immer nur zu hören, das geht nicht, das kannst du vergessen, das wird sowieso nichts. Und es war so schön, weil ich das so was Positives mit verbunden habe und immer dachte so, oh ja, die Rita kriegt das hin. So, und das war wirklich immer das Gefühl, zusammen zu gucken und auch dann die Rücksprache zu haben, dass ich immer das Gefühl hatte, so, ich kann da nochmal sagen, fachlich, nee, ah, das brauche ich ein bisschen anders oder so. Und Rita hat sich hingesetzt und gearbeitet und nochmal Sachen ausgearbeitet, die sie eigentlich gar nicht hätte machen müssen, nochmal on top einfach. Und ich hatte das Gefühl, hat einfach menschlich total gut geklappt und fachlich habe ich mich sowieso sehr abgeholt gefühlt. Ja.
Sehr schön. Genau, vielleicht nochmal, ihr hattet es ja vorhin auch angerissen, wie diese Zusammenarbeit ganz konkret funktioniert und in welchen Bereichen. Was war denn der erste Schritt, Rita, in eurer Zusammenarbeit? Habt ihr mit einem bestimmten Thema angefangen oder habt ihr gleich so das ganz große Fass aufgemacht? Wie seid ihr da vorgegangen?
Ach, eigentlich haben wir uns erstmal unterhalten, auch damit ich das verstehe, worum es überhaupt geht und wie das, worum es eigentlich überhaupt geht, weil es ist ja wirklich, Martin, hat man bei dir ja auch so ein bisschen gemerkt, das ist ja so ein Thema, wow, da hat man ja, oder du und ich wahrscheinlich, da haben wir ja nie mit zu tun, also fachlich, ja, also, ja. Das war wirklich so, also wirklich war bei mir auch so ein Aha-Moment und dann ging es relativ schnell darum, wie wir eben sozusagen die Pain Points versuchen können aufzulösen. Und da ging es eigentlich hauptsächlich darum, wie schaffen wir das Vertrauen auch mit den, oder ja, Vertrauen der Datengeber zu schaffen. Und aber auch nicht nur für die Datengeber, sondern auch für das Werner-Felber-Institut, dass irgendwie ganz klar wird, diese und jene Informationen wollen wir und bräuchten wir, aber bitte mehr auch nicht, damit die Betroffenen, um die es zuletzt geht, eben ausreichend geschützt sind. Und Ergebnis der Arbeit war im Wesentlichen eine Kooperationsvereinbarung mit den Datengebern, die eigentlich genau das sicherstellen soll.
Worum hat es sich da hauptsächlich Also da thematisch Datenschutz ist ja richtig, aber war das so genau. DSGVO-Umsetzung oder was kann man sich da konkret drunter vorstellen?
Ja, also ja, DSGVO und sozusagen lokale Ausprägung, darum ging es, dass man das einfach sozusagen DSGVO-konform Daten austauscht. Genau, beziehungsweise vielleicht so, also im besten Fall nur anonymisierte, die eigentlich gar nicht unter die DSGVO fallen. Also ehrlich gesagt, okay. Genau, dass man eigentlich gar nicht ins Thema DSGVO reinkommt sozusagen. Und nebenbei haben wir uns auch noch angeschaut, das fand ich nämlich auch super interessant, wie bestimmte Datengeber überhaupt Daten rausgeben dürfen, weil das ist ja auch gar nicht so einfach. Und da freuen die sich, glaube ich, auch, wenn die so ein bisschen abgeholt werden oder man denen zumindest einen Tipp geben kann, so, du bist dir nicht sicher, ob du das darfst, hier und da kannst du mal nachgucken. Genau.
Okay, und musstest du dich dafür zunächst erstmal so richtig tiefer einarbeiten oder hast du das alles so easy peasy aus dem Handgelenk schütteln können, weil das für dich eh so tagtägliche Arbeit ist?
Also da musste man sich wirklich erstmal tiefer einarbeiten, weil es da auch wirklich Spezialgesetze gibt. Da bin ich übrigens sehr dankbar, hatten wir zu der Zeit einen tollen Referendar, der mir da auch geholfen hat. Genau.
Ja, cool. Genau, wir hatten über persönliche Motivation schon mit Katharina gesprochen. Vielleicht auch nochmal an dich, Rita. Ich meine, das sind ja alles andere als wie leichte Themen, die du da behandelst. Also dieses Hotspot-Register, Erfassung von Suizid-Hotspots. Das kriegt man ja so schon Gänsehaut, wenn man das nur hört. Wie wichtig ist dir denn da der emotionale Aspekt auch bei deiner Pro Bono-Arbeit?
Also ich finde es schon wichtig, dass man sich das ist natürlich ideal, wenn man ein Projekt findet oder bekommt und die Chance hat, es zu bekommen, was einem auch selbst am Herzen liegt oder wo man auf jeden Fall denkt, das ist wirklich wichtig für unsere Gesellschaft. Und ehrlich gesagt, die meisten Pro Bono-Projekte sind das ja einfach, weil das einfach gesellschaftlich wertvolle Partner sind, die tolle Arbeit leisten. Deswegen hat man da viele tolle Chancen, genau. Und ich fand das hier, wie gesagt, besonders spannend. Bauliche Suizidprävention. Das hätte ich nie gewusst, dass es das gibt. Also das ist wirklich.
In der Tat, ja. Bringt das dann auch so ein bisschen dein Selbstverständnis als Anwältin? Ich meine, du kannst ja jetzt erfolgreich deinem Prof aus der ersten Veranstaltung die Nase drehen und sagen, ha, ich hab's ja doch geschafft. Ich bin bei den 50%, die doch was Gutes tun können. Welchen Einfluss hat das?
Ja, es macht mich einfach froh, dass ich eben nicht nur großen Unternehmen gerne bei ihren, also den helfe ich natürlich super gerne bei ihren Projekten, aber dass ich eben auch gesellschaftlichen Partnern einfach helfen können, die wertvolle Arbeit für die Gesamtgesellschaft leisten und nicht nur wirtschaftlich versuchen, wirtschaftlich zu arbeiten sozusagen.
Ja. Gab es denn vielleicht bei dir so einen besonderen Moment in der Zusammenarbeit, wo du nochmal gedacht hast, oh Mensch, heute war das aber besonders cool oder da haben wir irgendwie ein wichtiges Kapitel abgehakt oder so?
Ich fand, als es losging, besonders cool, wie gesagt, weil dieses Thema, das war so neu für mich und als dann Katharina das erklärt hat und auch wie der Output ist, dass es dann wirklich so eine Karte gibt und dann wirklich man daraus ableiten kann, hey, man könnte konkret was machen an, also nicht, dass ich die Orte kennen würde, aber an Orten A, B, C. Das ist ja total wichtig, ja, dass man dann weiß, da, guck mal, da könnten wir noch wirklich was bewirken. Das fand ich total spannend. Das war mein Aha-Moment.
Sehr gut, ja. Katharina, nochmal an dich die Frage. Ich glaube, du hattest es vorhin auch schon so ein Durchscheinen lassen, aber nochmal konkret nachgefragt. Wie wichtig ist denn für ein wissenschaftliches Institut wie eures so diese professionelle rechtliche Begleitung, gerade bei diesen sensiblen Forschungsdaten?
Ja, die ist super wichtig. Also zum einen für uns selbst, weil wir sind ein kleiner Verein, wir können uns das gar nicht leisten, da irgendwie, also als Wissenschaftler kann man sich sowieso nicht leisten, inhaltlich nicht auch mal zu arbeiten. Dann als kleines Institut, wenn uns irgendjemand, ich sage jetzt mal, verklagen würde, hätten wir auch keine Chance, weil wir einfach das nicht können. Und das Dritte ist einfach diese Vertrauensbasis. Also was so wichtig ist im Sinne von Data Steward, also zu gucken, was gebe ich, was bekomme ich, was will ich und auch dem Gegenüber klarzumachen, mir geht es nicht darum, einfach wahllos hier Daten zu sammeln, sondern mir geht es darum, dass ich auch klar beschreibe, was will ich eigentlich. Und das war in dem Prozess auch für uns nochmal total gut, nochmal wirklich ganz genau zu gucken, welche Daten brauche ich, warum brauche ich das? Und wenn ich das mit jemandem externen wie Rita diskutiere, dann werde ich nochmal viel genauer in dem, was ich eigentlich brauche und ob ich das brauche. Und insofern ist so eine rechtliche Beratung für beide Seiten, die da mitmachen, total wichtig.
Ja, ja. Genau, wir sind leider schon fast am Ende der Zeit angekommen. Deswegen vielleicht nochmal zum Schluss so ein kleiner Blick nach vorn. Katharina, welche Perspektiven siehst du denn für die Weiterentwicklung eurer Forschung, insbesondere im Bereich dieser baulichen Suizidprävention? Habt ihr da fürs kommende Jahr vielleicht auch schon neue Projekte geplant? Wo sind so die nächsten Schwerpunkte?
Also wir haben einen neuen Antrag gestellt und wir hoffen, dass wir quasi weiter diese Hotspots in Sachsen erheben können. Da steht noch aus, ob die Förderung nächstes Jahr kommt, aber wir wollen eben diese Karte, die eben Rita schon angesprochen hat, sehr viel nutzerfreundlicher nochmal gestalten, damit die Entscheidungsträger in der Politik, die dann sich für Präventionsprojekte entscheiden müssen, viel bessere Informationsbasis haben, weil das ist ja auch unsere Aufgabe, diese Daten zu nehmen und so aufzubereiten, dass der Nächste gute Entscheidungen fällen kann und dass wir dann quasi Hinweise geben, wie kann man denn überhaupt sichern. Und dann hoffe ich natürlich, dass die auch tatsächlich sichern, damit es wirklich in die Umsetzung kommt.
Ja. Genau. Ah ja. Ist denn jetzt in den nächsten Schritten auch weiter pro bono Begleitung oder rechtliche Begleitung wichtig? Oder würdest du sagen, jetzt steht die Basis, jetzt können wir auch irgendwie allein vorwärts kommen?
Also in unserem Bereich ist es immer toll, wenn man sagen kann, ich kann mal eben jemanden anrufen und mal nachfragen oder eben, wenn ein neues Projekt startet, wirklich nochmal sagen, hier gibt es wirklich nochmal grundsätzliche rechtliche Fragen. Und das ist einfach für mich total gut, wenn ich da eine Absicherung habe. Und insofern kann ich mir das total gut vorstellen oder bin sehr dankbar, wenn ich da einfach nochmal Kontakt aufnehmen kann.
Sehr gut. Okay, kleine Schlussfrage noch. Wir sind ja in der Vorweihnachtszeit, da darf man ja Wünsche äußern. Was würdet ihr euch denn wünschen für die Zukunft, vielleicht auch euch gegenseitig wünschen für die jeweiligen Projekte, Rita?
Ich wünschte mir eigentlich, dass es euer Projekt deutschlandweit gäbe, ehrlich gesagt. Das wäre schon wirklich toll.
Sehr gut. Katharina, hättest du noch, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Also ja, ich würde mir wünschen, dass so eine Förderung für Projekte eben nicht nur immer für so ein Jahr ist, sondern dass das einfach was Dauerhafteres ist, wo man einmal den Mitarbeitern, aber eben auch diese Projekte mal so ein bisschen in Erfolg überhaupt reinkommen können, weil die Förderung oft so kurz ist, dass das gar nicht richtig geht. Und Rita wünsche ich natürlich weiterhin so spannende Projekte. Und ja, also ich bin wirklich total dankbar dafür. Mir hat diese Pro Bono war wirklich so eine richtig durchweg positive Erfahrung. So wie ich es vorhin gesagt habe, einfach das Gefühl, da steht jemand auf meiner Seite und berät mich. Und das ist was mir bei Datenschutz eigentlich nie passiert ist. Das war echt toll.
Sehr schön. Ja, ich denke, viel besser können die Schlussworte gar nicht werden. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Katharina, und an dich, Rita. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Offenheit und die Einblicke und natürlich ganz besonders für eure Arbeit und das Engagement auf diesem Gebiet. Ja, und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Interesse an dieser Folge unserer Christmas Edition von Law aufs Ohr. Ja, da bleibt mir nur eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit zu wünschen und einen guten Rutsch und wir hören uns im neuen Jahr. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge von Law aufs Ohr gefallen hat, abonnieren Sie gern unseren Podcast. Bis bald.